Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, ihr, die von zu Hause aus zuschaut. Ich freue mich heute, meine letzte Predigt hier in Kronstadt zu halten, voraussichtlich, wenn wir Mitte August als Familie dann in die USA umziehen. Aber ich freue mich, heute Morgen nochmal mit euch zu sein. Am vergangenen Pfingstmontag hat Gemeindepastor Reinhold Frasch über die Begegnung zwischen Mose und dem heiligen Gott gesprochen. Mose Wunsch war es, Gottes Herrlichkeit zu sehen und zu erleben. Heute hören wir von einem Mann, dem genau das widerfährt, was er sieht und wie es ihn verändert. Wir werden hineingenommen in eine Art heiligen Raum durch sein Erlebnis. Aber bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich kurz ein bisschen Kontext geben. Unser Bibeltext in Jesaja 6 beginnt mit dem Satz: In dem Jahr, als König Usia starb. Und wir erfahren in 2. Chronik 26, wer dieser König Usia war. Er war der König von Juda und er war grundsätzlich ein guter König, der Gott gehorchte. Mit 16 Jahren wurde er König und regierte 52 Jahre. Und solange er Gott gehorchte, hatte er Erfolg, auch über die Ländergrenzen Israels hinweg. Er baute Jerusalem aus, schuf ein großes Heer und entwickelte neue Kampfmaschinen. Aber in Vers 16 von 2. Chronik 26 lesen wir: Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Seine Macht stieg ihm zu Kopf und so wollte er das tun, was nur den Priestern erlaubt war, nämlich im Tempel Gott Weihrauch darzubringen. Als er das Haus des Herrn dann betrat, traten 80 Priester ihm entgegen und wehrten ihm ab. Der König wurde daraufhin zornig und im selben Moment brach der Aussatz auf seiner Stirn aus. Die Priester jagten ihn aus dem Heiligtum raus und er musste den Rest seines Lebens in Quarantäne in einem separaten Haus leben. Sein Sohn übernahm dann die Regierungsgeschäfte und schließlich starb der König Usia. Stellt euch vor, was das für die Menschen im Land bedeutet haben müsste. Der erfolgreiche König, der dem Land zu Wohlstand gebracht hatte, für 52 Jahre, war tief gefallen und jetzt war er sogar tot. Der Wohlstand im Land und äußerlicher Frieden hatten letztlich zu geistlichem Zerfall geführt. Denn wir lesen in den ersten 5 Kapiteln im Jesaja-Buch von Prophezeiungen gegen das Volk und die Gericht ankündigen. Das Volk Israel brachte Gott zwar ihre Opfer, aber ihre Herzen waren weit weg von ihm. Und mitten in diese Situation hinein, mit dem Tod des Königs noch vor Augen, begegnet Jesaja Gott in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Ich lese aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 9. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand. Den hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Er sprach: Geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber begreift es nicht. Ja, du heiliger, allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und bitten, dass wir durch deinen Heiligen Geist besser verstehen lernen, wer du bist, wer wir sind und was du mit uns vorhast. Danke, dass du uns begegnen willst und wir durch Jesus mutig vor deinen Thron treten dürfen. Amen. Wir wollen heute anschauen, wer dieser heilige Gott ist. Zweitens, was in der Begegnung mit diesem Gott passiert. Und drittens, was der heilige Auftrag Gottes an uns ist. Der heilige Gott, In Jesajas Vision werden wir in diese himmlische Realität mit hineingenommen. Er kommt sozusagen in einen heiligen Raum. Ich sah den Herrn auf seinem Thron, sagt Jesaja in Vers 1. Was erfahren wir über diesen Gott, den Jesaja sieht? Das Erste, was wir erfahren, ist, Gott lebt. Gott lebt. Es ist das Jahr, in dem Usia, der König Usia, stirbt. Auch wenn der irdische König tot ist, ist der wahre, ewige König am Leben und noch immer auf dem Thron. Das ist ein Trost für Jesaja, genauso für uns. Wenn auch Königreiche und Mächte kommen und gehen, bleibt einer ewig bestehen. Dieser König auf dem hohen Thron ist hoch erhoben. Nichts und niemand steht über ihm in seiner Macht. Wir erfahren auch, dass kein Gebäude oder sonst etwas ihn fassen kann. Es heißt, der Tempel war erfüllt vom Saum seines Gewandes. Also nicht seine Person füllt den Tempel, nicht mal sein Gewand füllt den Tempel, sondern nur der äußerste Rand seines Gewandes füllt den Tempel. Gottes Gegenwart ist so mächtig und alles erfüllend, dass der Tempel ihn niemals fassen kann. Später lesen wir auch, dass Gottes Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt und selbst diese kann ihn nicht fassen. Und wir lesen von den Seraphim, wortwörtlich die Feurigen, die Engel, die ihre Augen mit ihren Flügeln bedecken vor der Heiligkeit Gottes. Und dieser Gott ist umgeben von anderen himmlischen Wesen, nämlich der himmlischen Herrscher, wie es in Vers 3 heißt. Heilig, heilig, heilig ist Yahweh, der allmächtige Gott. Allmächtig bedeutet wortwörtlich in der ursprünglichen Sprache der Herr der himmlischen Herrscharen, Yahweh Zebaoth. Gott ist umgeben von einer ganzen Armee von Engeln, die ihm zu Diensten stehen. Und dieser Gott steht mitten in der Anbetung der Engel und himmlischen Wesen. Er steht in einem Raum der Anbetung. Und interessant ist, dass die Seraphim einander zurufen. Heilig, heilig, heilig ist Yahweh, der allmächtige Gott. Gott weiß, wer er ist. Er muss es nicht hören von den Engeln. Die Engel erinnern sich gegenseitig und auch Jesaja, mit wem sie es zu tun haben. Was ist der Inhalt ihrer Anbetung? Die dreifache Wiederholung. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. In der hebräischen Kultur wurden Wörter wiederholt, um die Bedeutung davon zu erhöhen. Aber nirgendwo in der Bibel wird ein Wort dreifach wiederholt, außer das Wort heilig. Heilig ist auch das einzige Adjektiv, das dreimal wiederholt für Gott benutzt wird. Es heißt nie über Gott, liebevoll, liebevoll, liebevoll ist der Herr. Auch wenn das sicher zutreffen würde. Aber warum dann so eine Betonung auf heilig? Was ist denn heilig? Was bedeutet heilig? Und in den ersten 5 Büchern Mose in der Bibel lesen wir viel davon, wie das Volk Israel befohlen wird, sich selbst zu heiligen oder Gegenstände für gewisse Handlungen zu heiligen. Dies war immer verbunden mit Reinheitsvorschriften und hatte zum Ziel, dass etwas vom gewöhnlichen Gebrauch zum speziellen Gebrauch für Gott separiert wurde oder ausgesondert wurde. Besonders sollte sich das Volk auch von Leichen oder von Toten fernhalten oder anderen rituell unreinen Dingen. Genau darum sollte es gehen, sich aus- oder absondern. Etwas nur für einen bestimmten Zweck gebrauchen. Es war also anders als das Gewöhnliche. Es war rituell gereinigt. Und Gott sagt in 3. Mose 20, 26, darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Ich habe euch abgesondert von den Völkern, dass ihr mein wäret. Wenn Gott also als heilig bezeichnet wird, bedeutet es, dass er komplett abgesondert ist von allem anderen. Er ist anders als seine Schöpfung. Er ist in einer ganz anderen Kategorie. Da er selbst der Schöpfer ist, kann er auch nicht mit seiner Schöpfung verglichen werden. Wie er selbst auch sagt in Jesaja 40, 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Jesaja begegnet dem heiligen Gott, der Gott, der so anders ist als alles andere. Wie er darauf reagiert, sehen wir gleich nochmal. Aber im Blick auf die Situation in Israel war es bedeutsam für ihn, sich der Heiligkeit Gottes bewusst zu werden. Denn selbst dem König Usia war der Tempel und die Vorschrift, dass nur der Priester eintreten durfte, nicht mehr heilig. Das Volk Israel hatte den Blick für das Heilige verloren. Sie hatten ihren Blick für den Heiligen Israels verloren, ihren Gott. Deswegen war diese Vision so wichtig für Jesaja, das zu verstehen und diesem Gott zu begegnen. Besonders auch im Blick auf seinen Auftrag. Bist du schon mal diesem heiligen Gott begegnet? Und was macht diese Vorstellung mit dir? Diese Vorstellung von diesem Gott. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde, ein erneutes Bewusstsein von diesem heiligen Gott bekommen. Aber jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, aber diese Vorstellung ist doch alttestamentlich. Das Neue Testament spricht dann eine andere Sprache. Aber was sagt denn der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 10, 31? Es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Ohne Reinigung von unseren Sünden, durch Gottes Wirken, ist es wirklich schrecklich, in seine Hände zu fallen. Aufgrund seiner Heiligkeit ist er gerecht und kann Sünde nicht in seiner Gegenwart dulden. Die Erkenntnis, dass wir es mit diesem heiligen Gott zu tun haben, ist der Ausgangspunkt auch für unsere Selbsterkenntnis, wie wir gleich im nächsten Punkt sehen werden. Aber bevor wir das nochmal näher anschauen, möchte ich kurz einen Nebengedanken loswerden. Wie reagierst du denn, wenn du hörst, dass Gott heilig ist? Für manche von uns ist vielleicht das mit einem schlechten Beigeschmack verbunden oder mit Angst und Schrecken. Und ja, Gottes Heiligkeit ist erschreckend. Aber sie ist auch eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Ja, denn wenn Gott heilig ist, so komplett anders, dann ist auch sein ganzes Wesen, also zum Beispiel seine Liebe, auch heilig und auch anders und so viel besser und reiner als das, was wir menschlich lieben können. Und das gilt für alle seine Eigenschaften. Sie sind auch heilig, sie sind abgesondert, sie sind viel besser und reiner, als was wir machen können. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das kann uns Mut machen. Zweitens, die heilige Begegnung. Dieses Erschrecken vor diesem heiligen Gott ist erlebt Jesaja in Vers 5, wo er sagt, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den allmächtigen Gott, gesehen mit meinen Augen. Weh mir! Jesaja hat gerade in Kapitel 5 den Menschen in Israel Wehrufe ausgesprochen, denn sie leben in Sünde. Aber Jesaja merkt in der Begegnung mit Gott, dass selbst er, der Prophet, nicht standhalten kann vor dem heiligen, allmächtigen, majestätischen Gott. Er erkennt seine eigene Schuld an. Weh mir, ich bin verloren. Er glaubt, dass er jetzt den Tod verdient, denn er hat den König, den Allmächtigen gesehen. Und in 2. Mose 33 hat Gott selbst zu Mose gesagt, dass kein Mensch sein Angesicht sehen darf. Jesaja erkennt seine eigene Sündhaftigkeit im Angesicht Gottes Heiligkeit an. Und er fängt nicht an zu argumentieren nach dem Motto, ja, aber die Sünden des Volkes sind doch viel schlimmer als meine Sünden. Nein, in der Gegenwart des heiligen Gottes merkt er, wie wenig er vorzuweisen hat. Und so ähnlich geht es Petrus später, als er Jesus begegnet nach dem Fischfang. Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 5, Vers 8. Gottes heilige Gegenwart bringt all unsere Sünde ans Licht. In Gottes Gegenwart können wir unsere Sünden nicht mit den Sünden anderer vergleichen, weil seine perfekte Reinheit mir bewusst macht, dass jede Sünde mich aus seiner Gegenwart entfernen sollte. Jesajas Begründung in Vers 5 für sein Verlorensein vor Gott ist interessant. Ich bin ein Mann unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Er sagt nicht, ich habe viel falsch getan oder falsch gedacht, sondern ich bin ein Mann unreiner Lippen. Warum unreine Lippen und nicht unreines Herz? In Jesaja 29, 13 fasst Gott die Situation des Volkes Israel so zusammen. Weiter hat der Herr gesagt, dieses Volk ist nur mit dem Mund mir nah. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihre Gottesfurcht ist ja nur angelerntes Menschengebot. Das Volk tat viel. Es feierte Gottesdienste, Opfer und Feste und vieles mehr für Gott, aber ihr Herz war weit weg von ihm. Gott sagt auch, dass sie es vernachlässigten, für die Bedürftigen da zu sein. Die Lippen sind also stellvertretend als Ausdruck von dem großen Problem Israels zu verstehen. Sie lebten in Heuchelei. Sie lobten Gott mit ihren Worten, aber ihre Taten und ihr Herz war weit von ihm entfernt. Und Jesaja identifiziert sich mit dem Volk mit unreinen Lippen. Wir wissen nicht ganz genau, wie seine Sünde aussah, aber er hatte sich auch anscheinend anstecken lassen von dem Leben nach Menschengebot anstatt Gottes Gebot. Genau dasselbe prangert Jesus später bei den Pharisäern an, in Matthäus 12, 34 bis 37. Ihr Giftschlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem angefüllt ist. Der böse Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Das sind starke Worte. Auch wir sind aufgerufen, unsere Lippen zu prüfen. Wie wichtig achten wir unsere Worte? Und deckt sich unser Leben und unser Herzen mit den Worten, die wir aussprechen? Wie einfach entwickelt sich in meinem Leben eine Fassade des Gottesdienstes? Wie einfach ist es am Sonntagmorgen mit meinen Lippen zu loben, doch im Alltag Menschen mit meinen Worten zu Fall zu bringen? Was wäre denn das Gegenteil von unreinen Lippen? Reine Lippen. Man könnte reine Lippen auch mit Integrität bezeichnen. Integer sein bedeutet, dass ich derselbe Mensch in jeder Situation bin. Vor Gott im stillen Kämmerlein, wie auch vor den Menschen. Dass ich dasselbe rede mit der einen Person wie mit der anderen und Dinge nicht verdrehe. Da Gott allgegenwärtig ist und seine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt, kann ich mich vor ihm nicht verstecken. Das ist eine Lüge, die wir oft glauben. Das heißt, ein Mensch mit reinen Lippen zu sein, wäre ein Mensch, der tut, was er sagt, der in jeder Situation der gleiche Mensch ist, auch wenn keiner ihn sieht. Das sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn er die Heuchelei des Schwörens beim Himmel, welches die Pharisäer praktizierten, anprangert. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, kommt vom Bösen, stammt vom Bösen. Wie schwer ist es, besonders in Konfliktsituationen, integer zu sein? Da merke ich, wie meine Lippen schnell unrein werden. Ich sage Dinge, die ich später bereue, oder Dinge, die nicht ganz übereinstimmen mit meinem Herzen. Oder ich lasse Aussagen über andere stehen, die ich hätte korrigieren können. Konflikte sind kompliziert und bringen oft die Tiefen der Sünde in meinem Herzen zum Vorschein. Wie wichtig ist es da, immer wieder meinen Blick auf den heiligen Gott zu richten, in dem kein Falsch ist. Und schnell merke ich, dass ich der Reinigung und Heiligung bedarf. Und dies immer wieder. Genau das erlebt Jesaja. Gott greift ein. Jesaja erkennt seine Sünde und ruft, weh mir, ich bin verloren. Der himmlische Lobpreis wird unterbrochen, damit ein Seraph mit einer glühenden Kohle vom Altar zu ihm fliegen kann und seine Lippen berühren kann. In Vers 7 spricht der Seraph, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Die gute Nachricht ist, Gott hört, wenn Sünder rufen. Gott selbst schickt die Reinigung, die Sühnung für Sünde. Nicht Jesaja reinigt sich selbst, sondern die Sühnung, die Reinigung geht von Gott aus. Und so ist es auch mit uns. Wir haben einen, der uns von unserer Schuld befreit hat, unsere Sünde gesühnt hat, da er selbst zur Sünde wurde. Gott selbst in Jesus Christus. In Hebräer 1, Vers 3 haben wir eine Beschreibung von diesem Jesus. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Jesus hat das Opfer gebracht, das von Sünden reinigt, ein für allemal. Wenn wir unsere Sünde, unsere eigene Unzulänglichkeit bekannt haben und Gottes Hilfe gerufen haben, sind wir durch Jesus Christus gereinigt worden, so wie Jesaja durch die glühende Kohle. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich heute ein, das zu erleben, indem du ehrlich vor Gott trittst, vor ihm kommst und mit ihm sprichst. Aber damit lässt Gott es nicht sein. Er will uns heiligen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ein Prozess, in dem wir immer wieder ihm in seiner Heiligkeit begegnen, unsere Sünde erkennen, Jesu Reinigung annehmen und wieder neu beauftragt werden. Drittens, der heilige Auftrag. Die heilige Begegnung führt nämlich zu einem heiligen Auftrag. Jesaja begegnet Gott, Er erkennt seine Schuld. Er wird von seiner Sünde gereinigt und erst dann kommt der heilige, ausgesonderte Auftrag Gottes. In Vers 8 lesen wir das erste Mal, dass Gott spricht. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Interessant ist, dass Gott nicht befiehlt, Jesaja, du gehst jetzt zu meinem Volk. Sondern er stellt die Frage, wer will gehen? Er überlässt Jesaja die Antwort. Aber nach allem, was Jesaja gesehen und erlebt hat, kann er nicht anders, als bereit zu sein. Das ist ein Wunder. Der allmächtige, heilige Gott lädt uns ein, uns ihm bereitzustellen. Doch wer ihn gesehen hat und seine Rettung von Schuld erlebt hat, der kann nicht anders, als sich freiwillig zu melden und zu sagen, ich bin bereit, sende mich. Und durch Jesu Erlösungstat, Reinigungstat, sind wir auch würdige Boten. Er hat uns gewürdigt. Wir sind geheiligte, ausgesonderte Boten geworden. Was ist der Auftrag? Für Jesaja wird es nicht gerade ein toller oder angenehmer Auftrag, wie wir in Vers 9 lesen. Geh und sage diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht ja doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Jesajas Botschaft sollte die Verstocktheit des Volkes verstärken. Es war eine Gerichtsbotschaft. Er würde predigen, aber die Menschen würden nicht hören, nicht umkehren, sondern ins Exil in Babylon verschleppt werden. Das ist nicht gerade motivierend. Aber Jesaja tut es, weil er weiß, wer ihn aufgetragen hat, wer ihn berufen hat. Die nächsten Verse des Kapitels führen die Wirkung dieser Botschaft aus. Sie werden nichts verstehen und nicht umkehren. Es ist ein schwieriger Text, für den man eine eigene Predigt oder sogar Predigtreihe bräuchte. Aber Jesus führt diese Botschaft dann auch in seiner Dienstzeit unter dem Volk Israel zu seiner Lebzeit dann aus. Es ist schwer zu verstehen, dass Gott die Verstockung seines Volkes verstärkt durch die Predigt Jesajas und auch später dann durch die Predigt von Jesus. Aber wie wir später im Römerbrief 9 bis 11 erfahren, tut Gott es, damit viele andere Menschen aus anderen Völkern, letztlich auch alle von uns, ihn finden. Und irgendwann wird auch Israel gerettet werden. Jesajas Auftrag war einzigartig. Den können wir nicht eins zu eins erfüllen. Aber was ist der Auftrag Gottes an uns? Die Bibel spricht vom allgemeinen Auftrag, der für alle Christen gilt, und von speziellen Aufträgen für einzelne Christen. Das Neue Testament ist voller Aufträge an uns, die in erster Linie davon handeln, wie wir sein sollen oder werden sollen. Einen davon lesen wir in 1. Petrus 1, 14 bis 16. Pfarrer Jochen Hegle wird nächste Woche tiefer in diesen Text einsteigen, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam befreit, bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Euer ganzes Leben soll von dem heiligen Gott geprägt sein. Unsere Gesellschaft entfernt sich immer mehr vom heiligen Gott. Also wird auch das, was Gott heilig ist, dem Menschen nicht mehr heilig sein. Beispiele dafür gibt es zuhauf, was den Menschen nicht mehr heilig ist. Die Würde des Menschen, ungeborene Kinder, die Ehe, die Familie, die Sexualität, die Wahrheit. Gerade unser Umgang mit Worten ist in unserer Kultur nicht mehr heilig. Das, was Gott als heilig erachtet, wird missbraucht, wird durch den Dreck gezogen. Lassen wir uns davon anstecken? Wenn wir also berufen sind, als Jesu Nachfolger unser Leben von Gott prägen zu lassen, dann muss und wird das sichtbar werden in dem, wie wir leben, reden, denken und handeln. Und im Blick auf die reinen Lippen von vorhin, Gottes Auftrag unter anderem an uns ist es, Menschen mit Integrität zu sein. Unser Reden soll sich mit unserem Handeln decken. Vielleicht ist dein Auftrag, ein ehrlicher Student oder Studentin zu sein, dem es wichtig ist, den Professor zu ehren, auch wenn alle anderen hinter seinem Rücken ihn runtermachen. Vielleicht ist es dein Auftrag als Mutter oder Vater, Worte der Ermutigung und der Stärkung in das Leben deiner Kinder hineinzusprechen. Das Wichtigste jedoch ist nicht, was der Auftrag ist, sondern wie wir darauf reagieren. Reagieren wir wie Jesaja und sagen, hier bin ich bin bereit, sende mich. Es geht Gott in erster Linie nicht darum, wie groß unser Auftrag ist, sondern wie bereit wir sind, unsere Bereitschaft, diesen Auftrag zu erfüllen. Bist du dafür bereit? Zusammenfassend, wir haben heute gehört von der Heiligkeit Gottes, sein Ausgesondertsein und was es für uns bedeutet. Wir haben gehört, was passiert, wenn wir diesem heiligen Gott begegnen und wir unsere Sünde bewusst werden. Wir haben gehört von den Lippen und wie Gott uns beruft, Menschen von Integrität zu sein. Wir haben gehört, dass Jesus Christus, dass Gott durch Jesus Christus auf uns zugeht und uns reinigt durch das Kreuz von unserer Sünde. Somit sind wir bereit gemacht geworden, seinen allgemeinen wie auch seinen speziellen Auftrag für jeden Einzelnen von uns zu erfüllen. Willst du nicht auch diesem heiligen, allmächtigen Gott begegnen? Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben, durch Musik, eine Zeit, wo wir gerade diesem Gott begegnen können. Ich lade euch ein, die Lieder anzuhören und zu Hause auch mitzusingen.